Ein Mann, der 1000 Brücken baut und nur einen Schwanz lutscht, ist nicht länger der Brückenbauer, sondern der Schwanzlutscher. Aus dem Film Knocked Out von 1999. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wieder einmal der wunderbare Marc Quambusch. Moin Marc.
Hallo, und sag mal, müssen wir nicht das Filmzitat erstmal irgendwie auf, ist das, könnte das nicht als homophob, wir haben es gerade drüber gestritten, ob wir nicht dieses Filmzitat, kann man das nicht als homophob werden? Ist das heutzutage schon homophob? Also ist das, gute Frage, ist das ein homophobes Zitat?
Also erstmal war das dein Zitat. Ich habe dich gefragt, was wollen wir für ein Zitat nehmen? Und du hast gesagt, warte, wir nehmen das Schwanzlutsch-Zitat. Ja,
das hat mich auch damals im Kino sehr beeindruckt irgendwie. Weil das irgendwie geht tatsächlich, glaube ich, um so einen Typ, der, wenn ich das recht erinnere, geht es um so einen Typ, der schwule Tendenzen hat irgendwie und also so einen Typen kennenlernt und dann irgendwie war da halt totale Angst, mit dem irgendwie Sex zu haben. Und da kommt halt das Zitat her irgendwie. Und ich weiß aber nicht, ob man das irgendwie 20 Jahre später oder 22 Jahre später als homophob werden müsste. Ich glaube aber eigentlich nicht, oder?
Also ich achte auf sowas ja immer sehr, weil Homophobie hat einfach echt gar nicht irgendwo Platz. So. Es gibt auch keine homophoben Menschen, es gibt nur Arschlöcher. Homophobie ist so, die Angst vor Homosexuelle machen mir Angst. Halt's Maul, Günther, du hast keine Angst vor Schwulen, du hast Angst vor deinem eigenen, weiß ich nicht, Kopf, Penis, deinen kleinen Eiern. Das ist ja ein Thema, das bringt mich direkt auf die Palme, wie man merkt. Also Homophobie ist das allerletzte im 21. Jahrhundert. Insofern aber bei mir schlägt das, also weil Schwanzlutscher ist halt, ich weiß nicht, ist das homophob? Ja, wahrscheinlich, oder?
Also der Begriff ist auf jeden Fall, der Begriff an sich, wenn du sagst, Schwanzlutscher, ist natürlich auf jeden Fall homophob, aber...
Ja, klar, aber in dem Kontext geht es ja nicht darum.
Nee, und es ist natürlich auch spannend, so Filme aus so einem anderen Blick, also es ist auch spannend, wie entwickeln sich Filme weiter und wie entwickelt sich der Blick auf Filme weiter, so, ne? Was vor 20 Jahren völlig okay wäre, wäre heute ja total schwierig und spannend.
Ja, es kommt halt aus einer Zeit, in der man auch das Wort schwul noch als Beleidigung benutzt hat. Ne?
Damit bin ich ja lustigerweise groß geworden,
ja, ich auch. Alter Mann. Etwas ist schwul oder das ist total schwul. Damit bin ich tatsächlich auch noch groß geworden. Ja.
Oder das ist ein Schwuler. Also das ist so, das war in den 70ern war das halt noch total abwertend. So.
Ja, aber krass, dass das so ein, das ist so eine ganz komische Entwicklung, dass aus, also ich meine, die sexuelle Orientierung eines Menschen, es gibt ja kaum etwas, was ein weniger etwas angeht als das und was egaler ist.
Ja, aber es gab ja auch früher kaum Schwule im öffentlichen Raum. Also ich kann mich erinnern, meine Eltern hatten einen Pudel und da kam immer so ein Typ und hat den zum Trimmen abgeholt, also zum Bartscheren, damit ich diesen schönen blöden...
Deine Eltern hatten einen Pudel?
Ja, ich bin mit Pudel groß geworden. Und der wow. Typ, der Hundefriseur, wie man den nannte... Der war, wie ein Freund von uns sagen würde, schwul wie ein Baum voller Papageien. Also ich glaube, ich habe noch nie einen schwuleren Mann, auch bis heute, habe ich noch nie einen schwuleren Mann gesehen. Aber ansonsten fanden Schwule damals einfach nicht statt.
Ich finde das, ja, klar, nicht so sichtbar wie heute, ne? Ja. Mein Vater behauptet immer, damals gab es noch nicht so viele Schwule. Ich immer denke so, ja genau, so war das. Da gab es eigentlich noch gar keine.
Das ist ja jetzt auch modern irgendwie.
Ja, genau, so ein Quatsch. Aber ich habe mich mal, ein Bekannter von mir ist schwul und der sagt, dass er selber, doch, Wahnsinn.
Was?
Boah. Doch, krass, ja, einer von den dreien, die es jetzt heute gibt. Damals waren es ja noch nicht so viele. Sehr
gut, du kannst viele Leute.
Mhm. Und ein paar davon sind homosexuell, verrückt. Und der meinte so, dass er selber es immer als Schimpfwort benutzt hat, bis ihm mal jemand gesagt hat, das kannst du nicht benutzen. Dann meinte er so, entschuldige bitte, ich bin sowas von schwul, ich kann wohl schwul zu allem sagen. Und dann so, ja, du kannst das aber nicht abwertend benutzen. Und er so, ich kann machen, was ich will.
Sehr gut.
Und ja, also, was weiß ich. Wollen wir mit einem neuen Zitat anfangen?
Nö, ich finde das ja gut. Es ist ja auch, es stimmt ja auch, also jetzt mal ernsthaft, es ist ja wirklich so in so einer Situation, dass du ganz schnell, du wirst ja ganz schnell auf etwas reduziert. Also es ist ja auch eine True Story, ne? Also du wirst ja auch ganz schnell reduziert. Du machst irgendwas, das ist ja umgekehrt, so wie du es ja auch immer sagst, du kannst tausend Sachen machen. Du kannst drei Bestseller schreiben. Du kannst irgendwie Fernsehsachen machen. Du kannst drei Stand-up-Comedy-Programme schreiben. Und für manche Leute bist du halt immer nur die Fette.
Ja, ja, genau. Das ist dieses, was ich auch immer sage mit dem, es ist völlig egal, was du machst und wie versuchst du gut es zu machen oder wie viel Talent du hast. Du könntest übers Wasser laufen können. Es würde jemand kommen und dich fragen, ob du zu dumm bist zum Schwimmen.
Ja.
Und so genauso ist das mit dem Dank. Wobei ich könnte schwören, ich weiß, wir haben es gegoogelt und es ist nicht so, aber ich könnte schwören, das Zitat heißt, wenn ein Mann 1000 Brücken baut oder eine Ziege und dann eine Ziege fickt, dann ist er nicht länger der Brückenbauer, sondern der Ziegenficker. Das ist doch auch aus irgendeinem,
also
ist das bestimmt adaptiert.
Ist mir nicht bekannt, aber ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen einem
Mann,
der Schwänze lutscht und einem Mann, der Ziegen fickt.
Richtig. Ich behaupte jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, und vielleicht ist das ein bisschen Hoffnung, dass es mehr Männer gibt, die Schwänze lutschen, als Männer, die Ziegen ficken.
Das kommt sehr darauf an.
These.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube 4% aller Menschen sind, glaube ich, schwul oder lesbisch, meine ich, irgendwie mal gelesen zu haben.
4% aller Menschen nur? Das glaube ich nicht.
Ich glaube, es sind 4%. Ich kann auch totaler Bullshit sein. Vielleicht sind es auch 25% oder so, aber das erscheint mir ein bisschen hoch. Mhm. Aber ich hoffe, dass weniger Leute Sex mit Tieren haben, weil Sex mit Tieren einfach scheiße ist. Also fürs Tier.
Ist ja nicht überall illegal. Ich glaube, in Holland ist das ja erlaubt, oder?
Ich habe das auch mal gehört, ich weiß aber nicht, ob es wirklich stimmt. Aber
doch, ich glaube, solange kein Tier dabei zu Schaden kommt,
ja, was heißt
und
das?
Nicht also, gezwungen wird. Ja, was ja, weiß ich? Wie was, häufig glaubst du, habe ich Sex mit Tieren?
Was soll denn das wirklich
auf einer
gezwungen?
Skala von nie ist es niemals.
Das Schaf kommt an und sagt, hey, du heißer Feger.
Wenn das Schaf mit seinem puscheligen Popo so rumwedelt, weiß man's.
Ich finde das nicht gut.
Ich finde auch.
Ich finde das.
Wir driften.
Wir driften sehr vor allem. Wir haben noch überhaupt nicht erklärt, warum ich hier eigentlich schon wieder rumoxidiere.
Das ist überhaupt die Frage. Flina ist im Stall, die hat ein bisschen Sex.
Es tut mir auch total leid, dass ich schon wieder hier bin. Und es hat diesmal auch nichts mit Flina zu tun. Weil ich möchte auch gar nicht in diesem Podcast, weil es ist ja euer Podcast und ich will jetzt auch nicht ständig rumoxidieren. Aber weil wir eine sehr spannende Kooperation ankündigen und nochmal einen Rückblick auf Showtime of My Life machen haben, den du vielleicht auch nächste Woche nochmal mit Felina machst, das macht ja auch total Sinn.
Auf jeden Fall.
Aber auch nochmal, weil wir so ein bisschen Blick hinter die Kulissen vielleicht geben wollen. Es interessiert die einen oder den anderen von euch vielleicht. Hoffentlich. Ansonsten, wenn nicht, tut's mir sehr leid, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn Felina kommt.
Ja, aber es ist tatsächlich ganz spannend, weil du hast ja einmal die professionelle Sicht und Felina saß im Publikum. Also das sind zwei unterschiedliche, das ist schon ganz cool.
Ja, ich finde es spannend, weil ich auch du hast ja schon mit ihr drüber geschrieben wahrscheinlich. Ich habe natürlich noch gar nichts von ihr gehört, also weiß natürlich, aber ich bin jetzt nicht mit ihr befreundet oder so, deswegen habe ich natürlich noch nichts gehört. Aber ich finde es wirklich sehr spannend, weil es natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen sind. Aber wollen wir mit dem Kaffeethema anfangen?
Wir wollen mit dem Kaffeethema anfangen. Hau rein.
Soll ich anfangen?
Oder raus, ja.
Okay. Also wir haben ja schon mal angekündigt, vor drei Podcasts oder so, aber mal vor drei Podcasts letzte Woche.
Ich glaube beim letzten Podcast oder beim vorletzten, weil wir sind einmal ausgefallen.
Genau, weil du krank warst,
weil
leider.
Weil ich krank war, genau. Und ich glaube, war das der Podcast davor? Ich habe das Gefühl, wir haben zwei Podcasts in Folge mit dir.
Nee, ich glaube, der letzte war mit Felina.
Ja,
ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der letzte mit Felina war.
Okay. Aber vor kurzem kündigten wir an.
Genau, vor kurzem kündigten wir an, dass du Kaffee auf den Markt bringen wirst.
Ja, geiler Scheiß, ja.
Ja, und jetzt ist es soweit. Ja. Und zwar ist es ganz genau, ich glaube, ab heute Nacht schon soweit.
Heute Nacht, also Donnerstag, wenn das hier kommt, ist Donnerstag. Heute
genau.
Mittwoch, wir nehmen das auf heute.
Gucken mal, ob wir den Link in die Shownotes packen können. Oder ob es da irgendwie, ich hatte das mal versucht mit Shownotes, da gab es irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, ob das damals bei einer technischen Plattform war. Ansonsten könnt ihr auf caventura.de gucken. Aber
Wow, ist das alles kompliziert.
Ja.
Also wir machen das wie folgt, wir machen das, wie wir es immer machen. Ich werde das in Instagram in die Story packen, dann könnt ihr da abswipen, beziehungsweise auf den Link klicken, fertig.
Oder wir machen es einfach so, wir warten einfach.
Alter Mann, ey. Wir können da in den Shownotes und es möglichst kompliziert einbinden.
Nein, Shownotes ist ja überhaupt nicht kompliziert, eigentlich. Aber lass uns zur Not machen wir das einfach so. Du wirst ja am Sonntag noch ein Video dazu veröffentlichen.
Mhm.
Vielleicht machen wir, packen wir dann einfach alle Links. Vielleicht sehen wir das jetzt mal. Achtung, Podcast-Hörerinnen sind irgendwie vorinformiert. Vielleicht seht ihr das als Vorinformation. Und ihr habt total große Informationsvorsprünge und könnt jetzt schon mal euch freuen, weil ihr wisst, dass Sonntag um circa 15 Uhr ein Video bei YouTube und bei Nicole auf Facebook online geht, wo alles zum Kaffee erklärt wird, was wir euch jetzt schon mal erklären.
Ich finde diesen Satz, Achtung, Achtung, Podcast-Hörerinnen, mit Doppelpunkt bitte dazwischen, sind vorinformiert.
Mhm. Ja, ist doch so. Dass die Podcast-Hörerin von heute hat einen Vorsprung.
Ja, in diesem Fall stimmt das jetzt.
Ja, oder?
Ist es jetzt so? Weiß, die Podcast-Hörer und Hörerinnen von heute wissen auf jeden Fall schon mal nicht, wo sie auf einen Link klicken können. Das ist doch gut.
Ja.
Da wissen sie schon mal, wissen sie vorher, vor allen anderen, wo sie nicht hinklicken können.
Aber die könnten ja vielleicht googeln.
Ah, das finde ich zu gewagt.
Ja?
Ja. Jetzt wollten wir eigentlich diesen Podcast nutzen, um eine riesen Kaffee-Werbekampagne hier vom Stapel zu lassen und mega was zu erzählen, wie unglaublich geil der Kaffee ist, weil er ist geil und warum er so toll ist, unter anderem übrigens, weil er die verdammten Bauern gut bezahlt. So. Und wenn man so einen Kaffee kauft, dann irgendwie bekommt der Bauer am Ende des Tages das Dreifache von dem, was Fairtrade irgendwie zahlt. Das ist der Shit. Das wollten wir richtig gut erzählen. Und dann wollten wir auch noch erzählen, warum das auch noch weiter so gut ist, weil die Mildred zum Beispiel, eine von der Kooperative, mit der wir da zusammenarbeiten, selbst Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, vor allen Dingen aber noch eine eigene Finca da hat und eine Plantage und sich die ganze Kooperative super einsetzt, auch für die Gleichberechtigung von Frauen, damit die einfach auch in Führung teilen. Und die sind ausgezeichnet worden und das ist alles ein riesen Shit. Jetzt haben wir das 18 Mal versucht aufzunehmen und es ist immer kacke, wenn wir es aufnehmen, weil es in die ganze Zeit so langweilig klingt. Aber ich will nicht, dass das langweilig klingt. Das ist ein richtig gutes Projekt, mit dem man ein bisschen die Welt besser machen kann. Natürlich bist du damit nicht direkt der Dalai Lama, aber du hast schon, du bist ein kleiner.
Der Dalai Lama handelt ja auch nicht mit Kaffee, ne?
Nee, der ist der Dalai Lama ist auch schon ein ziemlich guter Mensch, glaube ich.
Ja, aber er handelt nicht mit Kaffee, das haben wir ihm voraus. Also sozusagen, jetzt haben wir vorgelegt quasi, das muss das Lama erstmal aufholen.
Haben wir diesen Podcast mit Schwanzlutschen angefangen und sind in der Mitte dazu gekommen, hallo, wir sind besser als der Dalai Lama?
Vielleicht.
Echt jetzt? In den ersten 10 Minuten?
Naja, also man weiß es nicht, das kann ja durchaus sein, aber...
Gibt's? Und wir so, wer ist der Dalai Lama?
What the fuck?
Ja. Deswegen, es wird ein Video dazu geben. Das ist wirklich schön. Ihr seht wirklich tolle Bilder. Ihr lernt alle Beteiligten kennen. Ihr seht genau, wo der Kaffee herkommt. Das ist alles super transparent. Es wird viel erklärt zu den Kaffeesorten. Und ich werde noch ganz viel dazu auf Social Media machen. Ja.
Und es ist ein tolles Projekt. Und ich glaube, das kommt nämlich nicht in einem Video zuvor. Das kann man erzählen, was halt wohl ganz oft ist. Früher wurden diese Bauern in Kolumbien wohl auch von den Guerillas gezwungen, Koks anzubauen. Und tatsächlich können sie durch diese Kaffeegeschichte natürlich auch, dass sich das gewandelt hat und so. Mhm. Jetzt halt müssen sie keinen Koks anbauen, sondern also kein Kokain, sondern können Kaffee anbauen.
Das ist sehr, sehr geil.
Ja, also finde ich wirklich.
Das ist wirklich sehr geil. Das Ganze ist richtig cool, weil die können halt davon leben und jetzt mal unabhängig davon, ob man sich hinstellt und sagt, ich möchte den Preis ausgeben für Kaffee oder nicht. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wenn du Kaffee erntest, du dafür vernünftig bezahlt werden sollst. Also wenn Menschen, die arbeiten, sollen dafür vernünftig bezahlt werden und ein würdevolles, gutes Leben führen können und nicht irgendwie, keine Ahnung, mit einer Waffe am Kopf für Kokain-Typen irgendwelchen Scheiß anbauen. Ja.
Und was noch ein ganz wichtiger Vorteil ist, der schmeckt scheiß lecker.
Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ich habe ja bei Kaffee immer Angst, weil ich bin ja so, wie du immer so schön sagst, so ein Kaffee-Nazi. Also wirklich ich mag halt nur guten Kaffee oder gar keinen Kaffee, nichts dazwischen. Das ist bei dir aber auch. Du bist eigentlich noch schlimmer.
Ja.
Du filterst, wenn du Wasser durch den Filter kippst beim Kaffee, den Filter erstmal in heißem Wasser durch, weil du sagst, dass den Papiergeschmack rausspült.
Nein, ich glaube, dass das totaler Quatsch ist, aber das machen ganz viele von diesen Kaffeesommeliers.
Wie kacke und wässrig ist denn dein Kaffee, wenn du noch Papiergeschmack rausschmeckst?
Naja, ich halte das auch für Quatsch, aber es gehört irgendwie dazu, genauso wie ich, auch das halte ich für Quatsch, dass wir den Kaffee erstmal 30 Sekunden aufzubrühen am Handfilter, damit das CO2 aus dem Kaffee rauskommt.
Mhm, ja, nee, ganz sicher. Also ohne das geht gar nichts hier.
Wenn man mich kennt, ich Gourmet.
Ja.
Aber mein Kaffee, also keiner, ich finde, das gehört einfach dazu. Und der ist wirklich scheiß lecker, der Kaffee. Und es ist ein tolles Projekt. Und es ist natürlich teurer. Und da hat uns der Georgi beim letzten Mal gesagt, Leute, wir haben ja beim letzten Mal oder beim Podcast, als wir darüber gesprochen haben, so gesagt, ah, Leute, der ist ein bisschen teurer. Und dann sagt er, hört auf, euch zu entschuldigen, weil das ist einfach ein Preis, den kostet Kaffee, wenn er gut ist und wenn du ihn fair handelst. So, ne? Was du halt eben, das ist halt das Ding, was du im Supermarkt kriegst, ist halt einfach, gerade wenn es so ein Discounter ist, halt einfach total unfairer Kaffee. So, und,
ja, und du bist ja auch nicht gezwungen, den zu kaufen. Wir sind ja nicht der Dalai Lama. Wir halten dir ja keine Waffe an den Kopf. Jetzt nee. Mal ganz steile Thesen hier. Also, ja. Nee, du bist ja nicht gezwungen, den zu kaufen. So, ist ja völlig egal, wo du die Welt besser machen willst. Hiermit machst du einfach auch nichts falsch. So, das ist einfach, es ist ein gutes Produkt. Hochwertig, sehr hochwertig. Alles ist transparent und die Leute werden gut bezahlt. Aber vor Ort.
Bums. Ich habe auch das Gefühl, dass der Dalai Lama, der definiert sich dadurch, dass er Leute mit Waffengewalt zum Kaffee trinken bringt. Ne?
Ja, ich glaube auch, das ist auch die, ich glaube, das ist die das, offizielle Definition von Dalai Lama. Ja,
genau.
Das, ja. Das Dalai in Dalai Lama steht ja für vorgehaltene Waffe.
Ja. Ja. Nee, aber alle Infos wird es, wie gesagt, in diesem Video, das wahrscheinlich am Sonntag um 15 Uhr, nee, nicht wahrscheinlich, das geht um Sonntag um 15 Uhr zur besten Kaffeezeit online bei YouTube und bei Facebook.
Ja, und ich verlinke es bei Instagram.
Genau, bei Instagram wird es auch verlinkt, also auf allen Socials. Und da kriegt ihr halt gute Informationen und wir hoffen, dass ihr viel Spaß mit dem Projekt habt, weil das einfach eine schöne Sache ist, auf die wir vor allem Bock haben.
Ja, auf die wir Bock haben. Und es ist sehr einfach, etwas Gutes zu machen.
Ja.
Für andere Menschen in der Welt. Und finde ich ehrlich gesagt, und du musst nichts machen, außer Kaffee zu trinken. Das kriege ich hin.
Genau. Und das ist ein tolles Projekt. Und wenn man schon irgendwie Sachen macht, dann kann man wenigstens Sachen machen, wo man aus Überzeugung hintersteht.
Ja, genau. Und das, das zum Thema wahnsinnig gut vorbereitet. Und es ist wirklich gut vorbereitet gewesen, dieser Podcast.
Nein, ist es wirklich. Es ist halt ein relativ komplexes Thema, weil da einfach sehr viel Wissen über Kaffee hintersteht und so. Aber das könnt ihr alles auf der Webseite, die wir euch dann verlinken, am Sonntag irgendwie nachgucken. Und macht das auch mal bitte, weil das einfach sehr interessant ist, weil man eine Menge spannende Eindrücke einfach mitnimmt.
Also auf jeden Fall. Kaffee ist ein sehr interessantes Thema. Und auch zu wissen, was man da eigentlich besser macht und warum. So, das ist irgendwie, das ist ziemlich cool. Insgesamt ein cooler Shit. Wir verlinken euch das alles irgendwie. Probiert es, schaut, ob ihr da Bock drauf habt und sagt dann Bescheid, wie es ist. Aber
soll ich jetzt noch einen Werbejingle singen?
Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Ja, klar, auf jeden Fall, bitte, sehr gerne.
Was gibt's denn so an Kaffeeliedern, die bekannt sind? Man weiß es irgendwie so.
Bekannte Kaffeelieder?
Ja, so irgendwelche Kaffeewerbung, die man abändern von
ich habe gar keine Auto, Signorita. Kennst du die noch?
Ja, klar kenne ich die noch.
Was war das, Melitta? Nee, was war denn das?
Nee,
das Kaffee,
war,
nee,
war das, überhaupt, nee. War das überhaupt Kaffee?
Da, das war Nescafé, oder? War das nicht irgendwie so ein...
Ich habe gar keine
Auto, Signorita. Das war doch dieser, das ist ein Italiener?
Ja, ja, es war ein Italiener. Also
genau, und da gab es ja mehrere unterschiedliche, das sind so drei unterschiedliche Werbe. Der war so bekannt, der Typ.
Ja, ja, das war so ein, ich weiß gar nicht, wann war das denn vor allem in den
80ern? War das so ein, wie heißt denn dieser Instant-Kaffee?
Ja, ja, irgendwas, ich weiß gar nicht, war das Instant-Kaffee? Man weiß es nicht genau.
Oder Nespresso? Gab es da schon Nespresso? Später hat ja irgendwann dann George Clooney, aber der hat auch nicht gesungen.
Für
Nespresso, glaube ich.
Aber, weil ich könnte ja sehen, kauft Kaffee. Ist das vielleicht ein schöner Jingle? Nochmal? Kauft Kaffee.
Warst du heute zum Morgen zu lange bei den Ziegen, sag mal?
Wenn Sie sich fragen, meine Damen und Herren, ich habe sehr wenig geschlafen, das stimmt.
Ja, ich habe aber auch wenig geschlafen, richtig wenig geschlafen. Weil gestern lief ja Showtime of My Life.
Und das war ziemlich gut.
Das war richtig gut, aber ich habe ehrlich gesagt die Reaktion ein bisschen unterschätzt. Ich habe das ganze Projekt unterschätzt. Ich habe die Dreharbeiten unterschätzt von der Art her, wie sehr die mich runterrocken werden. Ich habe unterschätzt, wie schön das wird. Das war nämlich richtig gut. Ich wollte es ja erst nicht gucken, weil ich dachte, oh nein, ey, ich weiß doch, was ich da gedreht habe. Und ich hatte Angst vor dem, was da an Reaktionen kommt. Und ja, und dann saß ich bis heute Morgen um 3 irgendwie auf meiner Bettkante und habe versucht, auch nur im Ansatz der Flut an Nachrichten gerecht zu werden. Übrigens erfolglos. Ich habe es nicht geschafft, immer noch tausende Nachrichten.
Ja, ich habe dir auch noch die ganzen Mails weitergeschickt, die ich geschickt habe. Die sind ja alle nicht zu beantworten. Das ist einfach zu viel. Ich schreibe den Leuten immer, du liest ja alles, aber du wirst nicht alles beantworten können, weil das einfach, das ist zu viel. Also das ist einfach, es ist einfach zu viel. Es tut mir total leid für alle, die geschrieben haben.
Seid euch bitte gewiss, es erreicht mich alles, notfalls über Marc, es erreicht mich alles. Ich bin nur nicht in der Lage, auf alles zu antworten. Ich lese alles, was kommt, ich wühle mich durch alles durch. Es tut mir leid für alle, die schreiben und keine Antwort bekommen. Das ist nicht böse gemeint. Ich habe einfach nur zwei Arme.
Ja, ja. Und da waren wirklich auch, also das, was ich gesehen habe, wirklich auch unfassbar interessante. Es war eine Kollegin, die gesagt hat, dass du ihr ganz viel Mut gegeben hast und dass die jetzt unter anderem ihren Job aufgibt und nicht mehr als Hebamme arbeitet, weil sie festgestellt hat, dass sie der Beruf nicht gut tut und dass sie ganz viel, dass du ihr ganz viel, will es jetzt nicht im Detail erzählen, weil es auch zu intim ist, aber das war wirklich eine Mail, wo ich dir gesagt habe, pass mal auf, ich schicke dir gleich mal eine Mail weiter, guck dir die mal bitte jetzt auf ein spätes nochmal an, weil die ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und das war schon krass.
Generell habe ich mit sehr viel Hate gerechnet nach dem Showtime of My Life Stars gegen Krebs Ding, weil ich, also klar, ne, ich bin eine dicke Frau, alle, die es gesehen haben, haben gesehen, ich struggle hart und ich nehme auch noch die Perücke ab und all das volle Programm, bin ständig am Weinen, so, weil das alles, was so emotional ist. Und es ist das genaue Gegenteil passiert. Ich habe keine Ahnung, du hast dich um Facebook gekümmert, keine Ahnung, wie viele Hater du gesperrt hast.
Gar nicht, heute Morgen oder Mittag, Nachmittag, weiß ich nicht genau, weil es eine sagte, das ist überhaupt kein Vorbild, wenn man so dick ist, irgendwie so, halt's Maul, Petra, ey. Also. Halt's
Maul, Gisela.
Entschuldigung, alle, die sie Petra heißen, fühlen sich bitte nicht so angesprochen. Gemein, ja. Aber ich so, ja, darum geht's nicht, du hast es einfach nicht verstanden. Und vor allem, warum musst du da ausgerechnet deinen Scheißkommentar da platzieren?
Es ist vor allen Dingen so, es geht um Krebsvorsorge, es geht um Body Positivity und dann Leute, die da drunter schreiben, ja, aber glaubst du jetzt, du bist ein Vorbild für die Jugend? Ich denke so, ehrlich gesagt, ist das nicht die Frage? Das ist nicht hier der Werbespot gewesen, wie sich Jugendliche bitte ernähren sollen, ja, sondern es geht hier um was völlig anderes. Und sich rauszutrauen und sein Ding zu machen und sichtbar zu sein und nicht immer schön dabei auszusehen und irgendwie Angst zu haben und zu versuchen, es trotzdem hinzukriegen. Und genau das, um all das geht es, oder ging es bei Showtime auf My Life und bei der ganzen Aktion. Das ist durchaus ein Vorbild.
Ja, auf jeden Fall. Und ich frag mich auch, was ist das Mindset von so Leuten? Da gehst du auf die Seite der Künstlerin nur, um zu schreiben. Ich denke, Alter, geh doch irgendwo anders hin. Diskutier doch. Gibt doch bestimmt eine Facebook-Gruppe. Ich hasse dicke.de. Geh halt rein. Weißt du, also pöbel da rum oder geh der Menschheit nicht auf den Sack. Aber warum musst du ausgerechnet, ich komme doch auch nicht in dein Haus und pinkel in Flur.
Wobei, dir würde ich zutrauen.
Oh, fair enough, okay.
Dir und dem Dalai Lama. Nee,
Der hat aber keine Zeit. Der muss schon Leute mit Waffen bedrohen und den Kaffee kaufen. Gibt es eigentlich Kaffee in Nepal? Ist es Nepal? Nee, ist ja nicht Nepal, ist ja ein Unfug.
Der Dalai Lama wohnt jetzt in Nepal?
Nein, der wohnt nicht in Nepal.
Ist der umgezogen?
Entschuldigung, ich bin echt durch. Wie heißt denn die? Tibet. Also da wohnt er auch nicht, aber da kommt er her.
Ja, ich weiß nicht, ob da gibt es bestimmt Kaffee. Aber das ist gerade nicht das Thema. Das
stimmt.
Ja, ich tatsächlich weiß ich, was mit Hatern los ist, verstehe ich auch immer nicht. Vor allen Dingen, du kannst ja, wie du immer so schön sagst, du kannst ja nichts gewinnen in der Form. So, also irgendwie, natürlich kannst du mich scheiße finden und denken, so, oh Gott, die Dicke sieht ja aber auch echt kacke aus, wenn die sich auszieht. Und boah, ohne Perücke geht's überhaupt nicht. Du kannst ja 5000 Meinungen dazu haben. Aber was genau ist denn dein Beitrag im Leben, Digi? Also nicht du, sondern derjenige, der so kommentiert, um zu versuchen, irgendwas besser zu machen. So, was genau, wo genau setzt du dich ein für irgendwas? Ja. Sag mal.
Das ist übrigens auch so ein geiles Phänomen, ne? Von Leuten, die sagen, wenn du sagst, du sammelst für Kinder in Afrika. Dann sagt einer,
was ist mit den Kindern in China?
Genau, oder in Deutschland. Dann sagt er, okay, was machst du genau für die Kinder in Deutschland? Ich habe folgenden Vorschlag, bevor du uns auf den Sack gehst, weil wir für Kinder in Afrika sammeln, Platzhalter, wir sammeln aktuell nicht für Kinder in Afrika, sammel doch einfach für Kinder in Deutschland. Super, dann werden wir dich unterstützen und werden sagen, das ist richtig gut. Aber das machst du nicht, du willst einfach nur rumkamellen.
Das wird mit dem Kaffee auch so sein.
Ja, bevor man sich um die Kaffeebauern in Kolumbien kümmert, könnte man sich jetzt, Achtung, das kommt ja immer, was ist mit den Obdachlosen in Deutschland? Alter, ja, das ist auch schlimm, aber das ist ein anderes Problem, ja. Karl-Heinz. Das ist die richtige Antwort auf eine andere Frage.
Und diese Menschen sagen ja auch nie das, weil die halt, weil es denen, Obdachlose sind denen ja scheißegal. Die wollen ja nur sagen, das ist immer doof.
Ja, genau. Ich will, dass sich um was anderes gekümmert wird. Ja, wie wär's, wenn du dich selber mal kümmerst?
Alter? Geh raus, Karl-Heinz, und kümmere dich um Obdachlose. Ja, ich schwöre dir, dass wenn du diese ganzen, was ist mit Obdachlosen-Fraktion zusammennimmst und deren Spenden summierst, kommst du auf 13,10 Euro in den letzten 10 Jahren. Hundertprozentig. Und das ist gut gerechnet.
Wir uns hier echauffieren. Aber es kam fast kein Hate.
Nein,
oder ich habe ihn überlesen. Also es kam bisher, kam relativ wenig.
Es kam total viel positive. Also es
war ja ganz viel. Deswegen so. Auch, das ist auch, aber es ist nur halt nur so lustig, deswegen, weil wir immer mal sehr drüber lachen müssen. Aber die Reaktionen sind gigantisch und ich bin sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig guten Reaktionen, ihr Schönen da draußen. Weil die sind wirklich, die sind doch nicht einfach nur gut oder okay. Die sind einfach Wahnsinn. Es sind so viele. Und ich habe irgendwie allein auf Instagram tausende, also wirklich tausende Nachrichten. Und die sind alles ist voller Herzchen, alles ist voller Liebe, alles ist voller weinender Frauen und Männer. Alles ist irgendwie supportive, so hart, dass ich weiß nicht, ob ich für, nein, ich bin mir sicher. Und ich liebe meine Community sehr. Aber so hart haben die mich noch nie supportet wie da.
Das war echt
so krass.
Super. Und wie viele auch das bei das was ausgelöst haben, die sich total gesehen gefühlt haben oder gesagt haben, ich mache selber Termine oder du hast mir bei XYZ geholfen oder ich glaube auch wahrgenommen zu werden als Fernsehzuschauerin, dass du da jemand hast, mit dem du dich so gut andocken kannst, das ist halt auch wichtig und passiert oft nicht, weil Fernsehen ja sehr oft auch eine Glanzwelt abbildet, die nicht so richtig.
Ja, das war ja mit ein Grund, warum wir haben ja sehr viel diskutiert darüber, beziehungsweise ich habe viel diskutiert darüber, ob ich teilnehme oder nicht, weil das muss man ja der Fairness halber sagen, du redest mir da ja nicht rein. Also es ist ja nicht so, dass du mich dazu zwingst mit vorgehaltener Waffe.
Ich bin ja nicht der Dalai Lama.
Ich wusste, dass du es sagst. Ich habe es extra verkniffen, weil ich dachte, wir können den Dalai Lama-Gag jetzt nicht durchziehen. Der wird alt. Das
schlechte Witze ist mein
Spezialgebiet. Das hört nicht auf. Aber ich habe ja sehr lange überlegt, ob ich teilnehme und hatte 5000 Gründe dagegen und habe darüber auch einen Post verfasst. Den findet man auf Facebook und Instagram, wenn man Lust hat. Und einer der Punkte, warum ich teilgenommen habe, ist ja genau der gewesen, weil Frauen, die nicht von morgens bis abends aussehen wie Gottes Geschenk an die Menschheit oder zumindest das Gefühl haben, das nicht zu tun. Frauen, die übergewichtig sind, Frauen, die in irgendeiner Form das Gefühl haben, da ist noch Luft nach oben bei und so weiter und so fort. Die sind einfach hart unterrepräsentiert im deutschen Fernsehen, das muss man mal sagen. Und
obwohl ja das ein Großteil der Menschheit ist, ne? Oder also
das ist ja das
der
Witzige.
Deutschen oder europäischen, bleiben wir mal in Deutschland, der deutschen Menschheit ist halt übergewichtig, wobei übergewichtig ist, mir geht das Wort übergewichtig übrigens auf den Keks.
Mir geht das übrigens auch auf den Sack.
Was sagt
Wollte
man
ich mir auch noch erzählen.
Was sagt man denn irgendwie? Mehrgewichtig habe ich gerade, aber es ist so ein doofes Wort.
Warum nicht plus size? Das Englische ist das so ein bisschen schöner,
ja.
Weil das nicht wertet. Übergewichtig bedeutet, das ist immer so, du bist, also übergewichtig, da ist ja eine Wertung mit drin.
Oder nicht schlank. Ich habe mich jetzt immer mit nicht schlank auch ein paar Mal bei der Kommunikation rausgeholfen. Aber ich weiß halt, ob nicht eine Definition ist, also ob das cool ist. Aber tatsächlich, weil Übergewicht heißt ja schon wieder so, das ist mehr als die Norm. Aber nein, die Norm.
Adipös, das ist so ein schönes Wort.
Alter, ich habe Krankenpflege gelernt früher. Adipös war halt irgendwie, wenn du wusstest, du, ein adipöser Patient, da wusstest du halt, der ist krank und oder du hast ein großes Problem, weil du musst den aus dem Bett hieven. Das ist
ja, Adipositas ist ja auch der Krankheitsbegriff von Übergewicht. Genau. Das heißt, wenn du sagst, ja, er oder sie ist adipös, ist er ja sofort ein krank mit bei. Ja. Die deutsche Sprache hat noch nicht so ein richtig gutes Wort. Deswegen sind ja Plus Size oder Curvy oder Pornobegriffe.
Shabby?
Shabby gibt's auch. Oh, das ist ein ganz schlimmes Wort.
Nee, oh, schön, wie aus der Pistole geschossen.
Ja, unser Porno-King hier. Wissen wir direkt, was Quambusch abends so macht und was er sich anguckt. So, übrigens, aber das nur am Rande.
das, wenn ich das jetzt übrigens bestreite, ist das blöd. Und wenn ich das nicht bestreite, ist das auch blöd. Ich
komm ja,
nicht
du kommst, aus du kommst nicht raus.
Ich komm nicht raus.
Wenn du jetzt sagst, nee, ich hobel mir keinen zu übergewichtigen Frauen, dann ist richtig nein, scheiße, weil dann gibt es hier Shitstorm gegen dich.
Weil in Wirklichkeit
würde ich ja anleiten, jeder,
dass ich Ziegen, dass ich Ziegen.
Das weiß ja seit diesem Podcast, weiß das ja jeder.
Ziegen.
Ich denke, ja, oder Schafe. Wegen oder? Dieses puscheligen Popos.
Ja, und weil die beim Sturm immer so glatt die Locken nur verlieren.
Ist kurz mal Opa in den Podcast geslidet, oder?
Alter, ich habe bei dem Sturm, wie viele Tweets ich von Schafen und Locken gesehen habe.
Ah, du. Ja, okay, gut.
Also, ne, das ist irgendwie.
So, wie dem auch sei, es gibt im Deutschen kein gutes Wort für Übergewicht, finde ich. Ich habe zumindest bisher kein, weil nicht schlank ist ja auch so. Ja,
plus heißt, finde ich aber auch so blöd, weil A ist das auf die, also auf die Kleidung und B finde ich Englisch immer curvy. So. Ja, weiß ich nicht.
Ja, dann bleiben wir halt bei Chubby.
Ja, ich finde Chubby an sich, das Wort Chubby, also ich finde Chubby aber ist heißt, eigentlich ein schönes Wort.
Heißt Chubby nicht...
Mollig.
Nicht schwabbelig? Also ich weiß, was es heißt, aber...
Ja, hast ist, du nicht es, die ist es eher schwabbelig als mollig? Ich glaube, ich habe das Gefühl...
Schwabbelig ist ein ganz schlimmes Wort. Aber wir, schwabbelig, ich möchte, dass ihr den die Podcast-Folge schwabbelig nennen. Was für ein geiles Wort.
Ist der Dalai Lama ja auch schwabbelig?
Ja, ich glaube schon. Aber ich meine, du kannst doch zum... Sag das mal auf dem Date. Ich fand dich schön, du bist so schwabbelig. Ich mein, kommst du keinen Meter mit weit, das war's.
Aber die Frage ist, kommst du im Englischen mit chubby weiter? I like you, so nice chubby girl.
Ne, weiß ich nicht.
Also es ist spannend, finde ich wirklich. Weil ich finde, chubby ist tatsächlich...
Das ist ein Pornobegriff. Und ich glaube nicht, dass du den... Ich meine...
Naja, weiß ich nicht. Also, anal ist auch ein Pornobegriff. Weißt du, das ist ja auch jetzt neutral.
Ja, aber nicht nur, aber du beschreibst doch niemanden mit chubby. Oder she's chubby. Also es kann ja vielleicht... Kann
ich also ich fände das ja, ich müsste mal Greg und Laura fragen irgendwie.
Ja, ich würde auch sagen, entweder fragen wir mal Engländer oder Amerikaner. Da gibt es mir auch noch einen Unterschied.
Ja?
Ja.
Weil ich finde, also ich finde einfach so von der Phonetik finde ich das Wort chubby nämlich wirklich schön. So. Oh, she's chubby.
Weil es sich gut im Mund anfühlt, ne? Also das Wort... So chubby, ja, das spricht sich gut.
Das ist, genau. Und das ist halt anders. So plus size ist halt immer so ein bisschen wie.
Plus size ist sofort Body Positivity Bewegung. Ja, da ist immer gleich so viel Movement hinter.
Oder Schleifmaschinenverleih, weißt du, so also ein deutsches, so plus size. So also deutsche neigen ja dazu. Deutsche Wörter sind ja immer so sehr beschreibend.
Schleifmaschinenverleih?
Ja. Fußbodenschleifmaschinenverleih. Mm, ja. Das deutsche Wort überhaupt irgendwie. Ja. Und chubby ist halt so, die Engländer und Amerikaner haben halt oft so nice Wörter irgendwie so und die halt so ein bisschen poetisch sind und plus heißt ist halt so.
Je öfter man chubby hört oder sagt, desto sympathischer finde ich's.
Ich finde chubby
nett. Ich werde es halt für immer jetzt mit schwabbelig assoziieren, aber es ist ja auch irgendwie was dran.
Aber ein Hund könnte natürlich auch chubby heißen, ne? Das ist mein Hund chubby.
Ja, klar. Aber der könnte ja auch plus size heißen.
Vielleicht ist er auch schwabbelig, der Hund.
Vielleicht ist er schwabbelig, dein Chubby.
Als einem. Das ist okay. Mein Hund Chubby, er ist sehr schwabbelig, entschuldigen Sie bitte. Eigentlich.
Vor allen Dingen mit entschuldigen Sie bitte. Das so, weißt du, als wenn du in Slime treten würdest. So. Entschuldigung.
Es gibt ja so schwabbelige, wie heißen denn diese schwabbeligen Hunde? Hier so diese, kennst du die mit so Falten? Wie heißen die denn?
Keine Ahnung.
So ganz fältige, ganz
ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen. Haschpappis. Sind nee, schwabbelig. Was anderes. Ich weiß es nicht. Wie
heißen die? Chubby.
Wie sind wir denn von Showtime auch mal allein live auf schwabbelig gekommen?
Weil es kein schönes Wort für Übergewicht gibt.
Ja, das stimmt. Das müsste man mal ändern.
Ja. Aber im Ernst, ist mir wirklich auf den Sack gegangen, weil ich das heute irgendwie, ich wollte das irgendwo schreiben und dann habe ich gedacht, so weiter, nee, ich will das eigentlich nicht, Übergewicht.
Ich kann auch übergewichtig nicht mehr lesen, weil es auch immer, es reduziert ja auch so sehr. Du wirst ja ständig auf deinen Körper reduziert, wenn man sagt, die Übergewichtige. Das Lustige ist, dass dieses Attribut wird nur beschrieben, wenn du dick bist. Wenn du nicht dick bist, hast du ja keinen, die schlanke Sonja Kraus ist ja ein Satz, der nicht gebildet wird,
ja.
Sondern die übergewichtige Comedian. Ist es in meinem Fall Nicole Jäger.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend, dass man dazu, also ich meine, abgesehen davon, man sieht es ja nicht bei mir, ich bin relativ unauffällig übergewichtig, chubby, ich bin relativ unauffällig schwabbelig und Deswegen muss man es extra noch dazu sagen. Und das finde ich immer so spannend. Bei mir wird es immer attributiert. Aber dieses Körperding ist das Einzige, was attributiert wird. Nicht blond, nicht kurzsichtig wie ein Maulwurf, nix, sondern die Übergewichtige.
Ja.
Spannend.
Das ist tatsächlich ein spannendes Thema.
Aber und es ist rund unterrepräsentiert und deswegen habe ich meinen chubby Arsch von der Kamera irgendwie bewegt und habe getanzt und gestern lief.
Ja. Wie war es denn? Wir haben noch gar nicht jetzt, also wir haben gestern den ganzen Tag über immer wieder über Themen gesprochen, aber jetzt so, wenn du versuchst, es retrospektiv einzuordnen, gibt es dann einen Moment, wo du gesagt hättest, oh, da habe ich gedacht, nee, das hätte ich mal nicht machen sollen?
Ja, als ich die Kostüme gesehen habe. Also okay. Um genau zu sein, als ich das angezogen habe. Weil das Superheldenkostüm, das fand ich okay. So. Ich habe erst gedacht, oh mein Gott, das ist das Problem. Aber wir haben ja Unterwäsche an, darüber ein Superheldenkostüm und darüber noch so einen Anzug quasi, den wir dann ausgestrippt haben. Und ich hatte so einen lila Anzug an. Und der hat mir echt den Rest gegeben. Ich sah aus. Also,
ja,
ich sah aus wie, hast du Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen?
Nein.
Dieser Junge, der zur Blaubeere, ich sah aus wie eine fette Blaubeere, wie so eine kugelige Blaubeere. Und ich trage eine
Schabbi-Blaubeere.
Eine schwabbelige Blaubeere. Und ich trage ja nun mal nur Kleider und Strumpfhosen, alles eng anliegend, weil ich ja ein total großer Verfechter bin von das, was der Körper hergibt, das zeig halt auch. Und meine Figur gibt Folgendes nicht her. Zu kurze Oberteile und Hosenbeine, die genauso breit sind wie mein verdammter Arsch. Ich sah so überdimensioniert fett in dem Teil aus. Das ist unglaublich. Und ich weiß noch, dass als ich das angezogen habe, dass ich dir Bilder geschickt habe und mich totgelacht habe, weil ich meine, das ist nicht deren Ernst hier. Wirklich nicht. Wer das geschneidert hat, der gehört auf offener Straße dafür geohrfeigt. Und zwar von mir und allen Blaubeeren dieser Welt. Es ist nicht zu fassen. Sah das kacke aus. Und das lag natürlich daran, dass die irgendwie die Size Zero Mädels, beziehungsweise so die Frauen, die einfach einen sehr geilen Körper haben und eine den habe ich auch, aber einfach Kleidergröße 32 haben, das wurde quasi als Maß genommen, glaube ich. Und dann wie immer bei deutscher Mode wurde es dann hochskaliert. Und dann hast du einfach sehr breite Hosenbeine plötzlich und sehr kurze Oberteile, die aber sehr breit sind. Also ich sah so kacke, wie so ein ehrenamtlicher Krankenhausclown, der mit einer minder allergischen Reaktion auf irgendwas.
Ja.
Fürchterlich. Und das war der Moment, wo ich dachte, da dachte ich wirklich, ich kann nicht. Ich kann nicht, weil mir das so peinlich war. Und ich wusste, wie ich aussehe. Ich weiß, ich bin ja klar reagiere ich auf Blicke und so. Also ich merke das natürlich, wenn man mich abwertend irgendwie anguckt. Aber wenn ich eines nicht leiden kann, dann ist es mich selber in Kleidung scheiße zu fühlen. Weil du kannst spüren, dass die Kleidung, die du anhast, dir nicht gut tut. Ich spüre das. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, pass auf, ich exponiere mich hier wirklich bis zum geht nicht mehr. Und an dem Tag, an dem wir die Kostüme an- und ausgezogen haben, ständig, ich hatte blutende Fersen vom Tanzen. Ich war schon irgendwie Stunde 12 Dreharbeiten auf der Uhr. Ich Perücke ab. Ich war Kilometer außerhalb meiner Komfortzone. Und dann kommt dieses Kostüm. Und da habe ich gedacht, bei aller Liebe, ich schaffe das nicht. Ich ertrage es nicht, jetzt auch noch scheiße auszusehen.
Ich fand, du hast mir das ja, vom Fotos geschickt und so. Ich war ja nicht vor Ort. Also ich war zwar in Köln beziehungsweise in Berlin, aber nicht in der Produktion wegen Corona, logischerweise. Auch ohne Corona hätte ich da nichts zu suchen gehabt. Und du hast mir geschickt und ich dachte, ja, okay, verstehe ich irgendwie. Und dann habe ich es aber gestern in der Ausstrahlung nochmal gesagt. So, ja, ich verstehe es.
Das war irgendwie ganz komisch. Aber, und das ist das wiederum Schöne. Also wenn da ein psychologischer Trick bei gewesen sein sollte, dann hat er funktioniert. Denn ich habe mich noch nie so gerne, so schnell auf einer Bühne ausgezogen. Ich war so froh, diese Hose los zu sein, diesen anderen Quatschen, Clownskram da.
Hast du der Frage für, du hast dich schon mal auf einer Bühne ausgezogen?
Nee.
Gut.
Aber ich habe mich, generell ziehe ich mich selten in der Öffentlichkeit aus. Aber ich konnte gar nicht schnell genug in diesem Superheldenkostüm stehen, weil ich dachte, so, ab jetzt ist alles gut.
Ja, das fand ich auch sehr gut. Das hat mir wieder sehr gut gefallen.
Ich fand das fand ich dann auch gut, mit diesem Korsett und so, das war ganz cool. Ich sah auch darin jetzt nicht so aus, dass ich denke, Mann, weißt du, ich trage für den Rest meines Lebens nur noch das. Aber das war cool. So.
Ja, das ist ja auch ein Bühnenkostüm. Also, ne, man trägt ja nicht generell, trägt man ja wenig Bühnenkostüme zu Hause. Also,
was eigentlich eine Schande ist.
Man weiß es nicht. Aber das fand ich halt echt gut. Ich fand es eh, war eine beeindruckende Show. Ich hatte sie jetzt zum ersten Mal jetzt ja gesehen. So. Ich habe ja auch nichts vor Ort gesehen und dachte mir, oh, das war echt gut und es war fett und viel Licht und so. Und es war generell eine tolle Produktion. Es hat echt Spaß gemacht, auch das Drumherum und so, ne, was das die Organisationsgeschichten und wie sie mit dir umgegangen sind und so. Das war eine wirklich hochprofessionelle, wirklich warmherzige, tolle Produktion. Mhm. Es hat echt Spaß gemacht. Dann habe ich die Show gesehen, habe gedacht, ja, wir haben es krachen lassen und das ist echt, das sieht man.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist dieses Kostüm. Und zwar nur das erste. Der Rest ist der Shit. Und selbst das ist nicht mal ein richtiger Kritikpunkt, weil hättest du mich nicht gefragt, hätte ich dazu nichts gesagt. Weißt du, also es geht alles klar. Und worum es geht, ist ja auch nicht, wer sieht am geilsten aus in seinem Kostüm, sondern das, worum es geht, war was ganz anderes. Und ich werde nicht müde, das zu sagen, wir machen diesen Job ja schon 2-3 Tage. Ich habe noch nie so schönes Fernsehen machen dürfen. Also sowohl von dem Team vor Ort, also von der Produktionsfirma Seapoint, als auch mit der Zusammenarbeit mit Vox und die ganzen Mädels vor Ort, die ganze Art, wie es gemacht ist. Es ist halt wirklich alles echt und es ist wirklich alles so emotional gewesen. Es ist nichts, kein gescripteter Scheiß. Da hat niemand gesagt, jetzt sag noch mal das und jetzt guck noch mal so. Das gab's halt alles nicht. Und die haben immer versucht, uns ganz viel Freiraum zu lassen und alles gegeben, damit wir die Kameras vergessen und so. Und haben uns sehr, sehr, sehr supportet. Und wir waren die ganze Zeit, nicht ein einziges Mal war es so, dass man das Gefühl hatte, man muss jetzt dringend nach Hause fahren.
Aber du warst natürlich nach den Tagen auch immer ganz schön im Sack, ne?
Oh, Alter, ich meine, du weißt es ja, du warst ja derjenige, der 100 Mal zur Apotheke gelaufen ist. Das war echt so, kannst du bitte noch? Und dann, ich war ja nicht richtig fit, das kam auch noch dazu. Ja. Dann habe ich mir beim Tanzen noch das Knie verdreht, was man jetzt Gott sei Dank nicht so dolle gesehen hat, aber und hatte irgendwie mir Blasen, also blutige Blasen gelaufen in den Fersen, das echt, also getanzt. Und ja, ich war richtig im Arsch. Also man, anders kann ich es auch nicht formulieren.
Ja. Aber es waren die anderen Mädels ja auch, ne? Es war ja einfach anstrengend. Ja. Also tanzen ist halt einfach anstrengend. Das ist wie Boxen. So, Boxen ist halt auch, das hat mir auch mal jemand erklärt, so versuch mal 5 Minuten zu boxen, dann merkst du, wie anstrengend Boxen ist, weil du die ganze Zeit die Arme oben hast und so. Und tanzen ist halt einfach auch so ein Ganzkörpersport, ne?
Ja, und erstens das, so, vor allem, du kommst auf so 2 Jahre Lockdown und machst dann erstmal Leistungssport, weißt du? Ach so. Nee, es war für alle Mädels sehr, sehr anstrengend. Und wir waren ja gestern ja auch, wir haben ja so ne, diese mit den Mädels sind da die WhatsApp-Gruppe und so und es waren auch alle sehr aufgelöst und wir waren alle schwer beeindruckt und schwer begeistert von dieser wirklich schönen Produktion. Und das Geile ist, es hat mich ja fast umgebracht, damit zu machen, weil ich war so fertig. Ich würde es trotzdem sofort wieder machen.
Ja, wir haben wirklich auch lange drüber geredet, ne? Weil ich habe das Angebot geschickt und gesagt, hier, lass uns mal drüber reden. Und es war so, ja, boah, weiß ich nicht. Und ja, gut. Und dann haben wir wirklich lange drüber geredet. Und im Nachhinein jetzt, also ab spätestens gestern habe ich auch gedacht, also war schon relativ früh klar, dass es nicht so richtig scheiße wird, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber so gestern, als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung.
Ja, ich war auch, wobei ich ja wirklich lange gehadert habe, also bis Dreharbeiten beginnen noch, dass ich dachte, oh, ich weiß nicht. Ja. So. Aber das war hart Support, das war einfach richtig.
Ich meine, man zieht sie in der Öffentlichkeit aus, das ist jetzt auch nichts irgendwie, was, wo man sagt, ja, dann mache ich das halt.
Es kommt halt noch on top, ne? Zu allem, was es eh ist. Also anstrengend und du hast einfach viel zu wenig Schlaf und wirst ständig von A nach B gekarrt, um da dann das nächste Sache zu machen. Also jetzt mal abgesehen von dem ganzen Inhalt und der Anstrengung, die Dreharbeiten sowieso mit sich bringen. Also damit es im Fernsehen später leicht aussieht und fröhlich, bedarf es Stunden, Tage und teilweise Wochen an Arbeit. Ja. Wenn ich überlege, wie viele Wochen wir gedreht haben und was am Ende übrig bleibt davon. Weil du kannst natürlich nicht, und jetzt läuft Showtime of My Life, Stars gegen Krebs, die nächsten 3 Wochen lang, weißt du? Das geht ja nicht.
Was ich ja das Anstrengendste fand, wenn ich nochmal so diese scheiß Corona-Situation, weil das ja 3 Drehblöcke waren und irgendwie das wäre blöd wäre, wenn einer Corona gekriegt hätte unterwegs, dann wärst du halt raus gewesen aus der Show. Und dann dachte ich mir, Alter, das wäre richtig schlimm. Man macht so die ersten 2 Drehblöcke und dann kannst du nicht so wie die
zur Premiere,
Genau, also ist ja nur eine Kollegin ausgefallen. Und Ey, das habe ich gedacht, so, boah, das ist echt die Hölle. Deswegen konnte ich auch Weihnachten nicht genießen, weil ich irgendwie immer dachte, oh Gott, wenn man sich dann Weihnachten ansteckt. Und ich habe mich auch durchgetestet wie ein Trottel. Also ich habe abends dann immer dich quasi zusammengeflickt sozusagen und irgendwie dir morgens Kaffee gebracht. Und ich habe mich halt morgens und abends schnell getestet, weil ich dachte, Alter, wenn ich Trottel jetzt was einschleppe, also auch kaum noch Kontakte gehabt. Und dann war halt Weihnachten, wo man sich sowieso sieht irgendwie. Und ich zu meiner Frau gesagt, ja, man nicht so viel Kontakt bitte. Kommt ganz gut an.
Ja, waren sie alle richtig gefreut.
Ja, und das ist halt so, und dann du mit deiner Familie gefeiert, und ich mich total gefreut und gleichzeitig gedacht so, hoffentlich hat da keiner was eingeschleppt.
Naja, ich mit meiner Familie gefeiert klingt auch, also erstmal muss man sagen, und das fand ich wirklich krass, ich habe noch nie eine Produktion gehabt, für die ich mich so hart isoliert habe. Ich habe außer Felina dich zum Arbeiten und einen Tag an Heiligabend, meine Eltern gesehen.
Ja.
Und die auch nur unter der Voraussetzung, dass die mehrere Tage in Folge getestet sind und dann können sie kommen.
Ja.
Und wir mussten ja auch ständig zum PCR-Test rennen und so. Silvester, alle Silvesterpartys abgesagt. Ich saß hier, weißt du, also so, wir sind nicht rausgegangen, wir haben uns nicht getroffen, ich bin nicht einkaufen gegangen, ich habe liefern lassen, alles für die Produktion.
Ja, das war so eine Spalte, wo du meintest, meinst du, ich kann Silvester mit ein paar Freunden feiern irgendwie? Und ich so, ja, also ist deine Sache, was geht mich das an, mit wem du Silvester feierst? Und dann so, überleg vielleicht einfach, wenn ich einen Tipp geben darf, überleg halt einfach, wenn dir deswegen die Produktion ausfallen würde, wäre es dir das wert oder nicht so? Weil das finde ich ist wirklich, wenn du sagst, Alter, ich möchte mit meinen 5 Freunden da feiern, ist es ja super. Aber du hast dann ja abgesagt irgendwie und natürlich war ich froh.
Ja klar, du hast ja auch eine so geile Art, wie du aber versuchst, diplomatisch mir nicht vorzuschreiben, was ich in meinem Job zu machen habe. Und das klingt dann immer so, du kannst machen, was du möchtest. Aber man muss halt auch bedenken, was das im schlimmsten Fall, dann kommt so ein viertelstündiger Salomon, was das alles für einen Rattenschwanz nach sich zieht und dann bleibe ich am Ende des Tages zu Hause.
Ja, aber es ist natürlich, weil jetzt war die Produktion, die letzte Woche ausgefallen ist, wo du krank warst, das ist halt super ärgerlich, aber das war, du warst einfach krank, du konntest nicht auftreten, Punkt. Ja. Das ist dann halt einfach so, das hat uns beide super geärgert, aber das ist halt einfach so und irgendwann, wenn ein Mensch krank ist, ist er krank. Aber wenn du halt so schon so ein Vorschwanz dabei hast, was ist das Gegenteil von Rattenschwanz?
So ein Vorlauf.
Vorlauf, genau, so ein riesen Vorlauf hast. Oder so.
Der Vorschwanz. Ja. Ratten haben nicht vorne und hinten Schwänze. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Ratte gesehen hast, aber
man weiß, wenn die rückwärts laufen. Nein, gut. Wenn du dann denkst, okay, kurz vor Schluss findest du da nicht statt wegen Corona, das wäre halt richtig ärgerlich.
Ich hätte mich auch schwarz geärgert.
Ey, also wirklich,
das
gesagt hätte ich, naja, kann ja passieren.
Ja, klar.
Gedacht hätte ich, verfickte Scheiße.
Wieso musst du feiern gehen, du blöde Kuh?
Aber war's ehrlich, du bist ja ein sehr professioneller Mensch, das liebe ich ja so an dir.
Ja, das tatsächlich, das bin ich. Und das nervt mich manchmal, weil ich die Professionalität über alles stelle. Und das ist nicht immer so gut für mein Privatleben, muss man sagen, aber für den Job ist super.
Das ist,
ja, und jetzt ist es gelaufen und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil das Projekt war so gigantisch und so lange und vor allen Dingen auch so, es hat so einschneidend überall klar, also ne, du gehst nicht mehr weg oder so, weil es alles auf diese Produktion ausgelegt war. Und jetzt ist es gelaufen, dann ist es vorbei. Es ist immer so, dann ist es weg. Dann ist es abgearbeitet, dann kommt das nächste.
Das finde ich übrigens auch so krass, dass Projekte, die einfach dann vorbei sind, ist so, die auch so einen großen Teil deines Lebens einnehmen, wo du weißt, die sind irgendwann nur noch Geschichte, weil du einen Blick zurück hast. Aber trotzdem ist das erstmal so,
Ja, und du hast ja immer, das ist ja nicht so, dass man hat immer wieder neue Projekte, aber mit den Leuten, die man gerne mag, sondern du hast so ein super intensives Projekt und ich mochte die Mädels echt so, ne? Und man, die bei der Produktion ist das halt auch, das waren einfach wirklich, das waren geile Kameraleute, geile Tonleute, geile Redakteure und Redakteurinnen. Das war, und Kamerafrauen. Ich habe das erste Mal gedreht mit Kamerafrau, Tonfrau und Redakteurin. Alles nur Frauen teilweise, wo du denkst, oh wow, Premiere. Das war geil. Und die sind in der nächsten Produktion nicht da.
Ja.
Weil unsere nächste Produktion ist klar, was wir als nächstes machen. Und was ansteht und wo wir dann Primetime irgendwie rumhocken und da ist keiner von denen da, weil das sind komplett andere Sachen.
Ja,
Sender, andere, weißt du so.
Und dann ist das wieder und dann sind die auch wieder nett so, ne?
Das ist ja klar, das ist ja nicht, dass die scheiße sind, die sind toll.
Aber man trifft so tolle, nette Menschen überall, aber die dann erstmal wieder weg sind und dann triffst du natürlich Kameraleute wieder da, die du aus dem Projekt oder ein Redakteur XY, Redakteurin YZ. Aber es ist schon immer so, man ist so Family vor
Ja, für so einen
halben ganz, Tag bis Wochen.
Ja, bis Wochen. Und dann ist es, je größer das Projekt, desto intensiver ist es natürlich auch. Und ja, und dann ist es so interrupted, dann ist es raus.
Mir ist letztens aufgefallen, mit wie vielen Leuten ich in meinem Leben zusammengearbeitet habe, wo ich keine Ahnung mehr werde, wie die heißen. Und die habe ich jeden Tag gesehen. 8 Stunden.
Ausgerechnet, du kannst dir doch sonst jeden Namen merken, im Gegensatz zu mir.
Ja. Und aber ich habe keine Ahnung mehr, weil das ist irgendwie, weiß ich noch, und ich weiß auch, wie die so sind, aber wie die geheißen haben, keine Ahnung.
Nee, jedenfalls, das war Showtime of my life. Und es war wirklich Showtime of my life. Also ich stand ja schon viel auf Bühnen, aber das war schon echt krass.
Ja.
In jeder Hinsicht und wahnsinnig positiv. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, und deswegen ist es nochmal der Appell, geht zur Vorsorge, Mädels. Jungs auch. Aber geht zur Vorsorge, geht zur Brustkrebsvorsorge, traut euch. Und, das wollte ich noch machen. Ich habe einen Aufruf in eigener Sache. Achtung, Achtung, für den Fall, dass ihr bis hierhin noch zugehört habt. Ich habe aktuell keinen guten Gynäkologen mehr. Ich brauche einen neuen Gynäkologen. Wenn also irgendeiner von euch Mädels da draußen, völlig egal, wo in Deutschland, einen guten Gynäkologen hat, und mit gut meine ich A, der kann was, und B, der ist nicht scheiße zu schabby Frauen. Also
schwabbelegen, wenn ich übersetzen darf.
Ja, also das darfst du. Danke. Das gut, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. Wenn ihr einen Gynäkologen habt, der, wo ihr Erfahrung mit habt, dass der gut ist zu übergewichtigen Frauen und sich nicht wie ein herablassendes Arschloch verhält und dann auch noch fachlich gut ist, bitte sagt mir Bescheid. Ich hätte wirklich, mir ist es auch egal, wo der ist. Meine Ärzte sitzen sowieso alle deutschlandweit und ich bin ständig unterwegs. Ist mir Bums. Aber bitte her damit.
Fachlich gut ist auch noch so ein Problem, ne? Das Problem ist, man kann das immer so wenig beurteilen. Wann ist ein Arzt fachlich gut?
Naja, wenn du was hast und er dir helfen kann, dann ist das schon mal nicht ganz falsch.
Ja. Naja, aber oft hat man, also gerade bei so Krebsgeschichten und so, oft hat man ja auch gar nichts so, ne? Also das, ich finde das wirklich ist ein ganz großes Thema, weil man geht immer so von aus, dass man denkt so, ich habe einen guten Arzt und dann sagt, warum? Weil er nett zu dir ist, weil er Zeit hat oder so. Ich hatte mal, das finde ich echt beruhigend, ich habe einen Orthopäden und der hat mich zum CT geschickt, dann sagte der Typ da, sie haben einen tollen Orthopäden, weil der schickt die Leute mit so genauen Diagnosen. Und ich dachte, geil, jetzt habe ich mal eine aus erster Hand eine Bestätigung, das ist ein guter Arzt so.
Klar, dadurch, dass du auch natürlich nicht 22 Fachärzte einer Facharztrichtung zeitgleich hast und deswegen ständig vergleichen kannst, weiß man das natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn du längere Zeit bei einem Arzt bist und alles soweit cool ist, das ist ja erstmal eine gute Voraussetzung. Ja.
Und tatsächlich zum Thema Vorsorge, ich habe ja alles an Vorsorgen gemacht, ich mache alles tatsächlich und es ist auch nichts dabei, bei Frauen weiß ich jetzt nicht, also ne, klar, Brustkrebs und so ist ja bei Männern nicht Vorsorge, aber ich habe so, mach so Darmgeschichten und Prostata und was es so alles gibt und da ist nichts bei, wo du denkst, oh, der ist aber richtig schlimm. So.
An Untersuchungen meinst du jetzt?
Ja.
Ja, das ist bei Frauen auch nicht, also es ist Brust abtasten und dann ist es Gebärmutter. Ja. Also Gebärmutterhals wird geguckt, das ist, glaube ich, vaginal die Untersuchung und dann ist sie mit Ultraschall. Und das geht. Also es ist nie, ehrlich gesagt, es ist nie toll, vor einem einigermaßen fremden Menschen, geschlechterunabhängig, breitbeinig zu liegen und der schiebt dir meistens sehr kaltes Spekulum unten rein. Das ist nie, dass man da denkt, ach, weißt du, worauf ich heute richtig Lust habe.
Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Prostata, ist jetzt auch nicht so das allergeilste Gefühl, dass der einer einen Finger hinten in den Popo steckt und irgendwie sagt so, ja, ich muss mal die Prostata erfüllen, aber auch das ist halt irgendwie, also ich glaube, auf dem Stuhl liegen ist nochmal deutlich, kann ich natürlich nicht beurteilen, nochmal deutlich ätzender. Und so eine Darmkrebsvorsorge ist halt auch so, du wirst so halb betäubt, also wirst halt so kurz betäubt und so. Also das gehört jetzt auch nicht so, wo der sagt, mal, hoffentlich sind die 5 Jahre wieder um, ich muss mal dringend wieder hin. Aber das Gefühl dahinter ist dann ziemlich geil.
Ja, aber klar, und das ist, klar sind Untersuchungen, sie sind aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es irgendeine Untersuchung gibt, die, wo ich denke, Mann, die ist richtig toll. Weißt du, da habe ich richtig Spaß dran. Darum geht es ja auch nicht.
Ja, ich gehe ja gerne zum Arzt.
Ja, ich weiß. Du kommst ja aber auch in ein Alter, in dem man gerne zum Arzt geht.
Ich gehe jetzt in ein Alter, wo man vor allem sehr oft zum Arzt geht.
Ja, das ist aber auch, ist aber auch gut so.
Und ich habe natürlich einen Vorteil, ich bin ein Privatpatient, ich komme halt relativ schnell dran und ich muss nicht lange warten. Das macht den Arztgang deutlich angenehmer.
Du Bonzenkind, ey.
Nö, gar nicht.
Ich bin kein Privatpatient.
Ich weiß.
Aha. Weil ich bin nämlich fett. Also ich meine, shabby.
Was ganz spannend ist da auch, das kriege ich ja, meine Frau ist ja auch nicht privat versichert. Und wie krass der Unterschied ist zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten. Also das ist wirklich hart. Also es ist wirklich hart. Also ich kriege halt immer einen Termin beim Arzt. Also ich rufe halt an und sage, ich bin beim Termin und nächste Woche Dienstag. So geht da noch was? Und dann sagen die ja. Oder vielleicht geht auch Mittwoch. Und bei meiner Frau ist halt so, die wartet dann halt Wochen und teilweise Monate. Also ja. Monate.
Ja, auf den Facharzt, ne?
Genau. Mhm. Und das geht bei mir jetzt bei meinen Ärzten immer schneller, weil ich halt anrufe und sage, ne, hier, ich brauche einen Termin für meine Frau, weil die wissen halt, dass ich Privatpatient bin und die wollen natürlich auch, dass ich da bleibe. Aber das finde ich schon krass, weil du ja auch was haben kannst, ne? Also das ist ja auch so, du gehst ja nicht zum Arzt, weil dir langweilig ist. Also jetzt, wenn du sagst, pass mal, Routineuntersuchung in 6 Monaten, scheiß der Hund drauf. Aber wenn du wirklich was hast, so, oder eine Freundin von mir hat wahrscheinlich sowas wie ein Rheuma gehabt, aber das war halt so total unklar. Und die hat monatelang mit Schmerzen auf einen Facharzttermin gewartet. Ich dachte, Alter, das ist nicht schön.
Nee, das ist auch, das ist übrigens ein Riesenthema.
Ja.
Also, ich habe keine Probleme mit Ärzten, weil ich gute Ärzte habe und weil ich zur Not dich vorschicke. Dann gucke ich mal, dass es mit deinen Ärzten funktioniert, dann geht das immer ganz okay. Aber ja, tatsächlich ist das lächerlich. Ja. Also es ist wirklich, das ist nicht okay.
Und ich hatte letztens auch einen Arzt, der hat mich voll angemacht, weil ich übergewichtig bin. Aber ich auch dachte so, boah, ich habe echt ein großes Ego und ich habe dem auch voll Kontra gegeben so. Und ich bin ja so ein, ne, ich bin ja auch so, aber ich dachte, boah, wenn ich jetzt nicht so ein großes Selbstbewusstsein hätte, weiß nicht, ob der mir damit geholfen hätte. Bin das, mir nicht sicher.
Das ist halt das Ding. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich bei Showtime auf My Life war. Weil ich dachte, das muss mal aufhören. Wenn du zum Arzt gehst. Die meisten Ärzte haben nicht die Qualifikation, dir etwas über dein Gewicht zu erzählen. Dass Übergewicht natürlich nicht der absolute Obershit ist, dabei gesund zu sein. Ja, come on. Also ja. Weißt du, irgendwie, das ist jetzt nicht gerade das Neueste, ja. Dass man das hört. Ist ja auch alles okay, aber darum geht's nicht. Ja. Wenn du wegen deines Übergewichtes zum Arzt gehst, dann möchtest du das. Wenn ich wegen Krebsvorsorge zum Arzt gehe, dann will ich nicht, dass der mir erzählt, ja, also erst mal einen Vortrag über das Abnehmen hält. Ja. Übergewicht erhöht dein Krebsrisiko, wie ja. 5000 andere Sachen auch. Ja, darüber kann man auch kurz mal reden. Mhm. Aber du hast nicht abwertend behandelt zu werden. Und das ist nämlich das Problem. Es geht ja nicht um Aufklärung. Die Aufklärung dient ja nicht dazu, dir zu helfen. Die dient ja auch nicht der Therapie der Krankheit. Es sei denn, es ist explizit miteinander ja. verbunden. Und das ist es häufig nicht. Sondern es ist einfach nur ein herablassendes Scheißverhalten, bei dem es darum geht, deinem Gegenüber nochmal einen reinzudrücken und zu sagen, irgendwie, ja, aber sie müssen auch abnehmen, das ist gesünder für ja. sie. Ja, ist richtig. Aber das ist nicht der Grund, warum du da bist.
Ja, und ich hatte auch mit dem, der hat mir dann auch gesagt, ey, sie müssen abnehmen jetzt mal. Und der hat mich dann auch gekriegt, aber nicht mit seiner Kackart, sondern weil er einfach mit dem, was er innerlich gesagt hat, wo er sagt, sie können übrigens alt werden, aber sie werden nicht gut alt, so, ne? Weil für ihre Gelenke, sie sind jetzt Paar 50, ist es nicht gut. So, und ich habe es auch ein bisschen abgenommen seitdem. Und ich verstehe das auch so, ne? Und ich verstehe auch, dass ein Arzt sagt, Mensch, passen Sie mal auf. Wir müssen was tun, weil sie sind jetzt in einem Alter, das ist für ihre Gelenke nicht mehr gut. Und sie essen zu viel. Und ich weiß ja auch, dass ich mich ungesund ernährt. Ich habe das jetzt auch ein bisschen was umgestellt und nehme auch ab und werde nie jemand sein, der sich unfassbar gesund ernährt und sich abends einen Salat kocht, statt irgendwie was zu bestellen.
Salat kochen ist auch eklig.
Ja, so dann siehst du auch schon, wie es mit meinen Kochkünsten aussieht. Ja. Aber wo ich denke so, warum kann man das nicht respektvoll sagen? Kann sagen, Herr Müller, Frau ja, Meier, Folgendes, Sie werden das bestimmt schon oft gehört haben und nehmen es mir nicht übel, ich möchte Sie nicht auf Ihr Gewicht reduzieren, aber Sie müssen da etwas unternehmen, weil ihr Blutzucker ist nicht gut oder ihre Gelenke oder was auch immer.
Ja, und das ist halt genau der Punkt. Natürlich kannst du es immer ansprechen, es ist teilweise auch wichtig. Aber dann musst du es als Hilfeangebot machen und nicht als degradierenden, herablassenden Faktor, den du nochmal von oben herab irgendwie auf denjenigen, der da sowieso in deiner Praxis sitzt und sich nicht wohlfühlt, nochmal herabregnen lassen kannst, ja. in deiner unendlichen Weisheit und Güte als HNO.
Ja.
Weißt du? Wo du denkst so, nein, pass auf, nein, du kannst das Thema, natürlich ist es ein wichtiges Thema. Ja. Und wenn du Hilfestellung leisten kannst, toll. Und wenn du das ansprechen möchtest oder musst, das Gewicht, dann mach das. Aber dann mach es respektvoll und vor allen Dingen, derjenige, der Übergewichtige wissen, dass sie übergewichtig sind. Magersüchtige wissen, dass sie magersüchtig sind. Du musst sie nicht mit dem Kopf auf die Tischplatte klatschen, ja. um dann noch einen reinzudrücken, sondern du weißt doch, dass das ein sensibles Thema ist. Ich erwarte von einem Arzt, dass der weiß, dass es ein sensibles Thema ist. Ja. Es ist Körper. Ärzte machen nichts anderes, als sich mit Körper auseinanderzusetzen. Ja. Das ist ein körperliches Thema. Und du weißt, dass derjenige da vielleicht sensibel drauf reagieren kann. Sei doch sensibel. Sei vorsichtig und freundlich.
Ja, und es gibt auch so Sachen, wo du denkst, okay, das hat er falsch formuliert, aber es hat bei Facebook ja einer geschrieben, dass der Frauenarzt war es, glaube ich, sie gesagt hat, ziehen Sie sich mal bitte aus irgendwie und dann gesagt, gucken Sie mal, wenn Sie sich im Spiegel betrachten würden, können Sie sich vorstellen, dass irgendjemand das schön finden würde bei Ihnen. Wo ich denke,
Den, oh nein, das ist übergriffig.
Den, genau, den musst du doch auf die Schnauze hauen.
Das bringt mich ja gerade auf die Palme.
Oder? Also
das habe ich
doch
gar nicht gelesen. Echt?
Ja. Das, oh. Bei den 1000 Antworten sind es inzwischen. Ist, ne?
Ja, direkt klingen alle meine Glöckchen.
Also weil du denkst, okay, das ist einfach, also den musst du wirklich ansatzlos auf die, also eigentlich, wenn ich das mitgekriegt hätte, also wenn das jetzt meine Frau gewesen wäre, wäre ich A gewesen, hätte, ja, kenne jemand, und B, wäre ich dann auch zur Kammer gegangen, zur Ärztekammer, und hätte gesagt, Leute, das, da muss was passieren, der muss irgendwie nachgeschult werden oder was auch immer, weil das ist so ein Scheißverhalten.
Deswegen sage ich auch immer, das ist, ich habe mich schon mit so vielen Ärzten unterhalten und ich halte sehr viel von Ärzten. Es klingt immer so, als wenn ich so ein Ärzte-Hater wäre. Das bin ich überhaupt nicht. Ich halte unglaublich viel von Ärzten und ich habe sehr, sehr, sehr geile Ärzte, die übrigens alle der gleichen Meinung sind. Es ist nämlich, es geht nicht darum, jemanden zu degradieren. Ich habe aber auch schon echt viele Scheißärzte kennengelernt, auch in meiner Laufbahn, vor allem in der Abnehmlaufbahn, gerade am Anfang. Und was ich immer sage an diesem Punkt oder wo ich immer zu appelliere, ist, wenn der Arzt einen nicht gut behandelt, aufstehen und gehen. Mhm. Diese Macht, die Ärzte gerne mal, also das Gefühl, dass man da welche Macht sie haben, die haben sie nicht. Es gibt 1 Milliarde Ärzte von jeder Sorte. Man muss ewig auf den Termin warten. Ja, es ist kein Grund, sich scheiße behandeln zu lassen. Ja. Und es gibt mittlerweile ganze Kliniken, die einen wahnsinnig guten Ruf haben.
Leider bitte. Sind aber viele Ärzte immer noch sehr, ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet früher, also ich will es jetzt nicht für in den 90ern bitte auf jetzt übertragen, aber damals war es so, es waren sehr viele sehr arrogant in so einer, ich bin der Arzt irgendwie, und in der Ausbildung wird auch, glaube ich, sehr wenig über so Kommunikation, also das ist kein Teil, ne? Du lernst halt, dieser Knochen macht dieses und also das kann es sein, wenn du hier Schmerzen hast, aber du lernst halt nicht, wie, glaube ich, mag nee, jetzt anders
tust
sein,
du nicht, stimmt, ja.
Bringe ich jetzt einem Menschen schonend bei, wie bringe ich einem Menschen bei, dass er ein Verhalten lassen muss? Das ist
ja, aber also ich bin auch kein Arzt und ich kann trotzdem Menschen sagen, du pass mal auf, wenn du Hilfe brauchst bei deinen Problemen, dann sagst du Bescheid, okay?
Ja.
Es ist die, also das ist Empathie, nennt sich das. Das musst du nicht studieren. Und wenn du das nicht kannst, Alter, dann halt doch deine Schnauze.
Aber ich glaube, das ist viele Ärzte, die gehen alle durchs Krankenhaus. Ich war mal im Krankenhaus, als ich selber was hatte, bin ich umgeknickt und da war ich im Krankenhaus und da, wo die Oberärztin hat dann diesen Arzt im Praktikum oder was der war, angebrüllt, also wirklich gebrüllt, wo ich total als Patient schockiert war, und das scheint eine ganz normale Umgangston gewesen zu sein, wo ich hinterher mit ihnen gesagt habe, entschuldigen Sie, das ist nicht normal, dass man so mit ihnen spricht. So. Und das scheint da aber ein total gängiger Umgangston zu sein.
Du meinst, sie geben das hinterher an die Patienten weiter? Oder?
Naja, also wie willst du von so einer Person was lernen? Also wie soll dir jemand Kommunikationsverhalten beibringen? Jemand, der offensichtlich Leute anbrüllt.
Ja, okay, das ist das Prinzip, der Fisch stinkt vom Kopf her.
Und dann
so, klar, aber
hast du immer so eine leichte Arroganz? Ich habe ja wieder Krankenpflege gemacht. Und so oft, ich hatte einen männlichen Kollegen, der war Krankenpfleger logischerweise. Und immer rief mal so ein Arzt an, immer so, die haben ja so oft im Krankenhaus so ein Kollegending, ne? Und dann rief dieser Arzt an und sagte, hatte Rainer am Telefon und sagte so, ja, guten Tag, hier, Doktor, sind wir Kollegen? Und Rainer sagte so, ich weiß ja nicht, was Sie beruflich machen. Das ist so, fand ich irgendwie sehr gut, weil natürlich ausging, es ist ein Mann, es ist ein Arzt und so, die Stimme erhebt sich irgendwie, also.
Ja, trotzdem, und also ich handhabe es so, kommt mir ein Arzt blöd, stehe ich auf und gehe. Ja. Und wenn man selber da sitzt und ich habe nun ein relativ starkes Rückgrat und habe auch schon viel durch und setze mich auch durch. Ich bleibe immer höflich, muss man sagen. Ich werde nicht patzig, ich werde auch nicht dieses ekelhafte anblöken, das finde ich alles bescheuert. Nein. Aber du musst dich nicht schlecht behandeln lassen. Dieses Gefühl, der Arzt hat immer recht. Ja. Das stimmt nicht, wenn er dich beleidigt. Das ist einfach nicht sein Recht, dich vorzuführen. Das ist nicht sein Recht. Was würden sie sich schön finden? What the fuck? Dass sie nicht gleich aufs Maul gehauen hat, ey. Und ich weiß noch, als ich damals die Praxis noch hatte, habe ich mit Ärzten zusammengearbeitet und mit den Menschen, die in die Praxis kamen, die Ärzte brauchen, habe ich immer zu diesen Ärzten geschickt. Und die kamen dann immer wieder und waren dann danach so, oh mein Gott, ich wurde das erste Mal in meinem Leben nicht wie Abschaum behandelt von einem Arzt, sondern weil ich halt was hatte. Ja. So, und ich bin eine dicke Frau und habe einen Orthopäden, also wir haben den gleichen, der nie sagt, ja, du bist auf der Bühne umgeknickt. Das liegt daran, dass du übergewichtig bist, ja. Sondern das liegt daran, dass ich umgeklickt bin, also, auf der Bühne.
Wir haben sehr tollen Orthopäden.
Ja, mega
und wir haben auch eine sehr tolle HNO-Ärztin.
Auf jeden
und
Fall.
Wir haben,
du aber hast keinen guten Gynäkologen bisher.
Ja, da kann ich auch nicht helfen. Ich habe ja bei ein paar Sachen, wo du, ne, du hast ja sehr viele gute Ärzte, die ich nicht kenne, da brauche ich ja nicht irgendwie, dein Hausarzt ist ja auch fantastisch. So, ich habe einen guten Hausarzt, da brauchen wir nicht tauschen, aber beim Gynäkologen bin ich halt auch relativ raus. Ich war noch nie bei einem und ich werde wahrscheinlich auch nie einen sehen. Wir wollen keine Kinder, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal beim Gynäkologen bin, ist gering.
Ja, wahrscheinlich.
Morgen sitze ich da, aus irgendwelchen Gründen,
die ich jetzt nicht. Morgen ist deine Frau schwanger und dann zack, hast du den Salat.
Mach keinen Scheiß, bitte, Schatz, bitte, nein.
Schatz, wenn du das hörst. Ja, nee, also das ist ein wichtiger Punkt irgendwie. Geh einfach, auch wenn man da sitzt und voller Scham ist und einen hochroten Kopf hat und vor lauter, weil das kenne ich auch, dass du so fertig gemacht wirst beim Arzt, dass du da sitzt und echt mit den Tränen ringst, aufstehen und gehen. Es gibt nichts, womit ein Arzt einem drohen kann. Es gibt nichts, was es schlechter macht. Steh auf und geh, such den anderen. Ja. So, also das ist irgendwie, ja, aber ich weiß, dass das ganz schwer ist und ich weiß auch, dass das sehr schlimm ist. Und es war sehr schön, als ich damals die Fettlöserin geschrieben habe. Da ging es ja auch darum, wie ich von Ärzten damals behandelt wurde, als ich dann in diese Praxis kam und sagte, ich brauche Hilfe beim Abnehmen. Da bin ich ja wirklich wegen Abnehmen hin. Und die sagte irgendwie, wie ich ihnen helfen kann. Ja, also tun Sie mir bitte den Gefallen, sterben Sie nicht bei mir in der Praxis. Ich weiß nicht, wie ich Sie raustragen soll. Das war ihre Hilfe. Und danach haben mir danach und nach der Doku damals haben mir Ärzte und Ärztinnen geschrieben und das fand ich sehr spannend, die alle gesagt haben, okay, ich habe das Buch gelesen und ich muss sagen, ich fühle mich echt ekelhaft ertappt, weil ich bin auch so jemand, der ein sehr eindimensionales Bild hat von übergewichtigen Menschen und die auch dementsprechend behandelt und ich werde jetzt 1-2 Flaschen Wein trinken und wenn ich morgen aufstehe, dann werde ich das ab morgen anders machen. Ja. Und ich hoffe, auch mit allem, was wir machen, hoffe ich ja auch immer so ein bisschen, dass das vielleicht auch in die Richtung ein bisschen was bewegt. Ja. So. Weil Ärzte sind einfach nebst sehr wichtig, auch sehr geil. Und ich weiß, dass es die ihnen gut gibt. Ja. Deswegen habe ich einfach keinen, es gibt keinen Raum für Scheißverhalten. So,
Punkt. Apropos Bücher, du hattest ja letztens nochmal die 3 Bücher online gestellt, weil du ja, weil wir immer wieder Fragen kommen, wo kriegt man denn die Bücher? Und auch die Frage stellt, was ist denn euer Lieblingsbuch? Und was ich da echt spannend finde, weil ich hätte echt ein bisschen gedacht, boah, Unkaputtbar ist ja so mein Lieblingsbuch von dir, weil ich das am besten geschrieben finde. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass dann alle irgendwie ein anderes Buch nennen. Das haben auch ganz viele dann die nicht direkt perfekt gesagt. Sehr wenige, lustigerweise die Fettlöserin, aber die meisten haben gesagt, mein Lieblingsbuch ist Unkaputtbar.
Weil es auch am präsentesten ist wahrscheinlich, oder?
Weiß ich nicht so genau, aber hat mich ein bisschen überrascht, weil es ja ein in Anführungsstrichen sperriges Thema erstmal ist, aber es scheint wirklich viele Leute bewegt zu haben und haben jetzt auch nach der Sendung haben noch viele gesagt, ich kaufe mir jetzt mal die Bücher, das fand ich auch schön. Es ist interessant zu sehen, was die Leute so am meisten bewegt und Unkaputtbar ist ja ein Buch, wo ich auch schwer gehofft habe, dass das viele Menschen bewegt, aber nicht 100% darauf gewettet hätte.
Ja, weil uns auch häufig gesagt wurde, über häusliche Gewalt schreiben, ganz schwierig. Und aber es wird trotzdem schön, glaub mir. So, es ist Unkaputtbar, ist ein wirklich schönes, liebevolles Buch, in dem es auch um Gewalt geht, aber nicht nur. Ja. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut.
Ja, und ansonsten ist nächste Woche März. Und März hat 2 schöne Vorteile. A, wir gehen wieder auf Tour.
Du sneakst Werbung rein.
Nein.
Ich frage mich schon, was ist das jetzt für ein Anlauf? Aber du sneakst Tour-Werbung rein. Ich gehe wieder auf Tour.
Ja, und zwar ist März, also generell finde ich ab März, ich hasse den Februar. Der Februar ist der schlimmste und längste Monat des Jahres, auch wenn er nur 28 Tage
hat. Der Februar ist der Montag des Jahres.
Ne? Der Februar ist Montag und Mittwoch zusammen. Schlimm. Und ab März wird es dann wieder bis länger hell. Und dann irgendwie ist es
Frühlingsbeginn?
Wann ist, ja,
ich glaube, 21. oder 22. März oder so.
Stimmt, genau, das Frühlingsbeginn. Und du gehst wieder auf Tour.
Und ich gehe wieder auf Tour. Was sind die ersten Städte, Diggi? Weißt du es aus dem Kopf?
Ja, weiß ich sehr aus dem Kopf. Die erste Stadt ist Bünde, dann ist es Mönchengladbach, Aachen, Dortmund, wo ich mich natürlich besonders drauf freue. Und das sind die Märztermine. Und im April habe ich es jetzt nicht auf der Kette. Das gibt aber auf der Webseite. Wenn ihr also auf nicole-jäger.de geht und dann auf Tickets, dann findet ihr alle Tickets, weil wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr zahlreich wieder am Bühnenrand seid.
Ja, wenn ihr euch Tickets holt und wieder kommt. Oder ihr geht auf Eventim, da findet ihr die Tickets auch. Oder ihr googelt.
Genau.
Das, da gibt's, da findet man Tickets. Ja, Mann, stimmt. Ich muss mal wieder auf die Tour aufmerksam machen, das ist, wo du sagst.
Ja, deswegen habe ich das
ganz, so lange kein Thema.
Ganz elegant, also deswegen auch.
So richtig elegant hast du es nicht reingesneakt,
nee.
Aber nee.
Ich finde, mit dem März war sehr elegant. Also ich fand das sehr.
Weiß ich ja nicht. Ich war
Captain Schleichfuß, wie ich da reingekommen bin. Ja,
also, Schabi Schleichfuß, wie wir ihn auch alle nennen.
Schabi Schleichfuß hat das sehr elegant gemacht. Nee, das wird toll. Es gibt, Dortmund ist nah an ausverkauft irgendwie. Für die anderen gibt es noch Tickets. So, Dortmund müsst ihr euch sehr, sehr beeilen. Und das ist toll, weil irgendwie wir freuen uns sehr, wieder euch zu sehen, weil das fehlt mir auch sehr, weil es jetzt 2 Jahre einfach nur punktuell irgendwie mal 1 oder 2 Veranstaltungen gab. Ich glaube, es gab einmal hintereinander Bremen und Oldenburg. Das war das Einzige, was sich nach Tour anfühlte.
Ja, so einigermaßen, aber auch mit 1 Million Auflage und irgendwie unter, es durften nur gefühlt 2 Leute da sein, so ungefähr. Also ja, auch nicht so richtig Tour.
Ja, aber Oldenburg war ja ausverkauft sogar. Da durfte man dann gerade. Oldenburg war ausverkauft. Und,
stimmt, da durfte man ja kurz so 3 Wochen lang.
Ne? Genau, da durfte man und das war ja echt pickepacke voll und fühlte sich auch sehr gut an und war sofort wieder bam. Und Dortmund ist ja so, auch deswegen emotional so besonders, weil das war so die 2. Geschichte, die wir damals akquiriert haben oder die 3., die wir akquiriert haben. Und das ist schon so ein bisschen Heimat. Da war ja gerade 6-jähriges Bühnenjubiläum, hat Facebook mich daran erinnert und das ist schon eine schöne Geschichte und die war halt schon vor Corona pickepacke ausverkauft und dann kam, oder fast ausverkauft und dann kam Corona und jetzt so, ja, schleppen wir diesen Termin jetzt mit rum.
Ja, das ist, Dortmund wird geil, die werden alle geil, aber ich spiele halt auch richtig gerne im Pott, ne? Ja. Egal wo im Pott, aber sehr gerne im Dortmund.
Und im Aachen, im Franz, freue ich mich auf den Backstage-Bereich, weil da ist ja eine Kegelbahn. Da ist, ach, der Backstage-Bereich ist eine Kegelbahn. Und da hat vor dir hat Stefan Stoppock gespielt, dieser, ich weiß nicht, ob den kennst du, so ein Musiker.
Klar.
Da war Stoppock hatte und sein Crew hatte da noch irgendwie so auf dieser Kegelbahn scheinbar gekegelt und dann stand das irgendwie dran, wer wie wo gekegelt hatte. Und auch ein sehr geiler Laden. Und im Gründungshaus in Gladbach ist irgendwie auch eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Auf jeden Fall.
Jetzt hat Nicole, ich habe es nicht gesehen, hab die Augen verdreht, weil ich jetzt wieder viel zu konkret gewesen bin.
Ja, weil du es einfach unendlich in die Länge ziehst und ich seit 10 Minuten den Podcast beenden möchte.
Ja, aber das ist
und noch in folgenden Städten. Aber, also.
Sorry, nein. Moment. Wir haben immer wieder, kommst du auch nach, wenn es live, kommst du auch nach Stadt XYZ. Ja, da waren wir letzte Woche, weil immer wieder Leute es verpassen.
Ja, es ist ja richtig. So. Ist ja richtig, Digi, aber mein Gott. Und dann folgender Stadt und folgender Backstage-Bereich.
Und Bünde habe ich auch 2-mal verschieben müssen, Bünde, oder 3-mal sogar. Im Universum in Bünde 3-mal verschieben müssen, in Ostwestfalen. Und der Ostwestfale kommt reichlich, weil der Ostwestfale ist sehr spärlich in seinen Äußerungen, um es mal so zu formulieren.
Es ist das leiseste Publikum, das ich je hatte, ist Ostwestfalen-Lippe.
Ja.
Und das hat mich wirklich emotional fertig gemacht. Ich bin, für alle, die nicht wissen, was ich beruflich mache, ich bin unter anderem Stand-up-Comedian. Es ist meine verdammte Aufgabe, Menschen zum Lachen zu bringen. Ostwestfalen-Lippe hat es geschafft.
Ist das überhaupt Ostwestfalen? Ist es Ostwestfalen, aber ist es auch Ostwestfalen-Lippe? Ich weiß
es nicht.
Ich
weiß, es war Ostwestfalen-Lippe. Da ist, keine Ahnung, auf jeden Fall OWL ist das Kürzel da gewesen.
Gut. Es ist Ostwestfalen-Lippe.
Und es waren 2 Stunden lang Stille im ganzen Saal. Es war maximal noch so ein bisschen, ja, Leute haben aus Versehen ab und an mal ein bisschen gekichert, freundlicher Applaus. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich muss den Job wechseln. Ich kann es nicht mehr. So, dann ist die Show vorbei und die bringen es echt, 20 Minuten stehende Ovationen rauszuknallen. Und ich denke so, das ist geil, ich liebe stehende Ovationen, weil das ist einfach die größte Anerkennung, die du auf der Bühne haben kannst, ist, wenn das Publikum hinterher aufsteht. Aber the fuck, wenn ich da 2 Stunden stehe und keiner lacht, dann kriege ich Komplexe und zwar hart.
Also Aufgabe für alle, die in Bünde im Universum sind, am, ich glaube, 20., 18.,
18., 18.,
18. und 19., wenn ihr da seid. Wenn ihr
Spaß habt, lasst mich das gerne wissen. Es ist in Ordnung, in einer Comedy-Show dieses komische Geräusch von sich zu geben, das aus der Kehle nach oben, aus dem Mund herauskommt und ungefähr so klingt. Ha, ha, ha. Nur ein bisschen enthusiastischer, okay? Ihr könnt das. Ich glaube fest an euch.
Oh Gott, ich sehe schon wieder so ein Ha, ha, ha die ganze Zeit so.
Das ist ja auch geil.
Ha, ha, ha. Das müssen wir eigentlich mal einbauen. Er macht folgendes Geräusch. Ha, ha, ha.
Wahrscheinlich, ich werde die Show damit eröffnen, dass ich das erste und letzte Mal in meinem Leben mein Publikum erklären werde, wie es funktioniert, zu lachen.
Aha.
Aha. Oh Mann. Lass mal Schluss machen, Digi, sonst wird das hier endlos lang.
Okay.
Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Erklären, Einspringen und überhaupt.
Und ich, das nächste Mal bin ich nicht mehr dabei. Toll.
Naja, schon, aber nicht in diesem Podcast.
Ja, das meine ich also.
Genau, nächste Woche kommt Felina wieder aus dem Winterschlaf quasi.
Die wir ganz lieb grüßen.
Genau, auch das.
Sie, aber
wenn sie es denn hört.
Ja, warum soll sie es nicht hören?
Weil Felina mir letztens erzählt hat, sie hört momentan den Podcast nicht.
Was?
Nee.
Felina hört den Podcast nicht?
Felina hört den Podcast. Jetzt gibt es Ärger von allen.
Oh, das ist aber, das heißt, wir könnten jetzt Felina beleidigen und sie wird es nie erfahren?
Ja, vielleicht doch, weil sie neugierig, den Podcast, an dem du teilnimmst, den hört sie meistens.
Man kann sie ja nicht beleidigen.
Du kannst sie schon beleidigen, wenn du das Echo verträgst.
Aber ich will sie nicht, ich mag ja Felina sehr gerne.
So, Schluss jetzt. Tschüss. Also, es war mir ein Fest. Moment, lass mich abmoderieren.
Ja.
Was ist das für eine Art?
Nein, ich wollte...
Bist du für ein unhöflicher Knochen? Du kannst doch hier nicht die ganze Zeit irgendwie einen...
Ich kann doch den Podcast gar nicht beenden. Du hast doch da den Knopf.
Den ganze Zeit redet er hier von Shabby Dalai Lama und irgendwie und macht hier Schleichwerbung. Und dann kommt so eine Abmoderation. Also, es war uns ein Fest. Danke dir, Marc, für alles und so und überhaupt gerne. Und bla bla. Ponyhof vom Mittelfinger erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. So, und jetzt. Tschüss.
Tschüss und Kauftickets.
Bis, Digga, jetzt aber mal gut.
Oder
bis,
Kaffee.
Wieso denn oder?
Beides. Ihr könnt auch schön Tickets zum Kaffee kaufen.
Oh Gott. Nächste Woche ist Felina wieder da. Ist das nicht toll? So. Nee, Marc. Geh weg vom Mikrofon. So. Bis nächste Woche. Seid gut zu euch. Und gebt gut auf euch Acht. Ach so, und geht zur Vorsorge.
Geht zur Vorsorge.
Tschüss.